Essen ist anstrengend. Mal im Fall, Essen ist wirklich mega anstrengend. Weil, ich meine, du musst mal darüber nachdenken, jeden Tag 3 Mahlzeiten vorbereiten und immer schauen, dass du weißt, was du machen sollst. Und dann musst du das Zeug noch einkaufen und es hört nie auf. Du kannst nicht einfach mal finden, weißt du was, eine Woche tun wir jetzt mal nicht essen. Essen ist mir einfach zu anstrengend. In meinen Ferien lasse ich das bleiben. Nein, Essen ist einfach immer da und es ist anstrengend. Und wenn du jetzt findest, was redest du da, Micha? Was erzählst du da? Essen ist mega genüsslich. Essen ist mega cool. Und hey, du kannst am Tisch hocken und das geniessen und gute Gespräche damit während haben. Und das ist so ein Genussmoment. Dann bin ich mir sicher, dass du kein Kind hast. Genau. Weil Essen mit Kind ist nämlich brutal anstrengend. Die Kinder haben ja so, die haben so eine Art und Weise am Esstisch, die nehmen ja so Rollen ein, oder? So, Kinder haben so Rollen beim Essen. Zum Beispiel gibt's den Gemüseverweigerer. Klassische Rolle, kennen wir. Mega populär. Einfach ein Kind, das partout nie, einfach nicht will Gemüse essen. Ein riesen Kampf. Und egal was du probierst, du kriegst das Kind nicht zum Gemüse essen. Also wenn es ein bisschen Grün auf dem Teller hat, dann ist der ganze Teller verseucht und das kann man nicht mehr anlangen und nicht mehr essen. Kennst du die Rollen, oder? Es gibt übrigens erwachsene Menschen, die wachsen nie zu dieser Rolle aus. Die sind heute noch konstant, konsequent Gemüseverweigerer. Ja, du weißt, wer du bist, wer ich meine, jetzt gerade. Genau, ich kenne erwachsene Männer, die nie daraus herausgewachsen sind und heute noch konsequente Gemüseverweigerer sind. Es gibt auch noch andere Rollen beim Essen. Kinder können auch Handballer sein beim Essen. Der ihr Ziel ist einfach möglichst viel Zeug in der Gegend umrühren. Also das ist vor allem für kleinere Kinder, aber das ist zum Glück eine Rolle, aus der wachsen sie dann irgendeine raus. Aber irgendwie hast du das Gefühl, sie trainieren für ihre Karriere als Handballer. Also wenn ein Teller vor ihr steht, dann ist es nicht primär dazu da, zum Essen zu heben. Nein, es ist dazu da, zum mal einmal quer über den Tisch schmeißen. Gabel, ich meine, das muss auf den Boden, oder? Es geht nicht, dass das Zeug auf dem Tisch bleibt. Der Handballer. Oder, vielleicht kennst du das auch, also wir haben übrigens alle diese Rollen bei uns daheim. Das ist sehr fest aus meinem Leben jetzt gerade erzählt. Wir haben die Philosophin. Die hockt am Tisch und anstatt essen, muss sie über alles andere nachdenken, was es gerade noch so gibt auf dieser Welt. Essen ist irgendwie überhaupt nicht prioritär beim Essen. Es geht darum, möglichst viel zu erzählen und zu nachdenken und zu reden. Und du musst mindestens 30 Mal während dem Essen sagen, iss jetzt mal, komm, tu doch mal etwas essen. Oder? Und wenn sie einen mega wichtigen Punkt hat, eine Erkenntnis, die die ganze Familie muss hören, dann steht sie auf ihrem Stuhl und kündet das allen an. Also die Philosophin, eine mega anstrengende Rolle. Also hey, Essen ist einfach anstrengend, oder? Jetzt stell dir mal vor, wenn das Essen schon anstrengend ist mit dir und deiner Familie, stell dir mal Folgendes vor. Plötzlich bist du nicht nur zuständig für das Essen von dir und deiner Familie, wo sonst schon genug anstrengend ist. Nein, plötzlich bist du zuständig für das Essen von Tausenden von Leuten. Von einem Moment auf den anderen. Stell dir mal vor, wie anstrengend das war. Heute Morgen geht es um das Zeichen der Speisung der 5000. Und ich finde das persönlich eine mega coole und auch, wie soll ich sagen, eine humoristische Geschichte. Ich bin mir sicher, das hat einen Running Gag gegeben von dieser Geschichte nachher unter den Jüngern. Weil Jesus ist ein bisschen fies. Er sagt ja dann an Philippus in dieser Geschichte plötzlich, hey Philippus, tust du mal Essen organisieren für die tausenden Leute von da? Und ich wünschte mir, ich hätte sein Gesicht können sehen in dem Moment, wo er so ohne weiteres einfach plötzlich zuständig war für Essen von tausenden von Menschen. Also wenn ich ein Jünger gewesen wäre, das wäre ein Running Gag, der wäre nie gestorben, weißt du? Dann irgendwann ist mal unterwegs, hey Philippus, weißt du, wo man da Essen kann organisieren? Und alle Jünger wieder, der Philippus, weißt du noch, wie er ausgesehen hat? Genau, hey, mega lustige Story eigentlich. Weil Jesus hat ja schon genau gewusst, was er wird machen in dieser Geschichte. Und gleich hat er es irgendwie nicht können lassen, Philippus da nochmal einen speziellen Spotlight zur Verfügung zu stellen. Aber hey, wir können sie gerade miteinander schnell lesen, miteinander den Text, Bibeltext durchlesen. Und stell dir mal für eine Sekunde vor, du wärst der Philippus. Wir lesen Johannes 6, Vers 1 bis 15. einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch der See von Tiberias genannt. Das ist wichtig, einfach für uns so kurze Nebenbemerkung, das sagt uns, wir sind wieder in Galiläa. Also wenn du gut aufgepasst hast in der vorherigen Predigtserie, dann weisst du, Galiläa, das sind die, die viel hören, viel sehen, aber nie glauben. Also wir sind wieder in dieser Region, gell? Grosse Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmengen sah, die zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso. Und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Halleluja! Endlich haben sie es begriffen, die guten Leute, oder? Hey, um das geht es in unserer Predigtserie. Es geht darum, dass Jesus Zeichen macht, auf dass die Menschen etwas verstehen und etwas begreifen. Nämlich, dass er der Messias ist. Und endlich, es hat ein bisschen gedauert, gell? Wir sind in Galiläa, da braucht es ein bisschen mehr Wunder und ein bisschen mehr Zeichen. Aber endlich haben es die Leute doch begriffen. Jesus ist der Prophet. Hey, super, wir können unsere Serie beenden, sie haben es begriffen. In unserer Serie geht es ja darum, 7 Zeichen, auf dass die Menschen verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Und also sie haben es ja jetzt begriffen, oder? Sie haben ja selber gesagt, das ist wirklich der Prophet, von dem es heisst, dass er in die Welt kommen soll. Ja, haben sie es wirklich begriffen? Wer gut ist in Mathe, kann zählen. Und wenn du mitzählst, merkst, wir sind beim Wunder 4 von 7. Also wir haben Wein zu Wasser, Wasser zu Wein in Kana. Wir haben den Sohn, der geheilt wird. Wir haben den Krüppel, der wieder läuft. Und jetzt sind wir beim 4. Zeichen. 5000 Menschen werden satt. Also haben sie es voll begriffen? Haben sie gecheckt, um was es geht? In unserer Predigtserie können wir jetzt endlich aufhören. Weil sie haben ja selber gesagt, das ist wirklich der Prophet, von dem es heisst, dass er in diese Welt kommen soll. Schaut, das ist die einfachste Predigt, die ich mir heute Morgen da gegeben habe für die in dieser Predigtserie. Die anderen Zeichen, da musst du noch ein bisschen Arbeit machen, da musst du noch ein bisschen probieren zu verstehen, was Jesus eigentlich genau meint. Oder noch besser gesagt, was der Johannes für einen Punkt machen will mit den jeweiligen Zeichen. Also musst du ein bisschen arbeiten, ein bisschen überlegen und ein bisschen graben und Kommentare lesen. Bei diesem Wunder ist es so einfach wie bei keinem anderen Wunder. Weil Jesus selber in einem Gespräch nachher erklärt ganz genau, was es auf sich hat mit dem Wunder. Also ich muss heute Morgen eigentlich gar nichts machen. Mein Job ist eigentlich nur die Bibel vorlesen. Jesus erklärt die Bedeutung von dem Zeichen besser als jeder Pastor, das je könnte. Lies mal mit mir im gleichen Kapitel, ein paar Vers später, den Dialog, wo Jesus, also wir haben leider nicht Zeit für den ganzen Dialog, wir können ein Snippets daraus rausnehmen, wo Jesus selber die Bedeutung von dem Zeichen nochmal erklärt. Johannes 6, 26 bis 27. Jesus entgegnete: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Also sie haben es nicht begriffen. Sie haben zwar gesagt, sie haben es begriffen. Sie haben zwar das Gefühl gehabt, sie haben es begriffen. Aber Jesus sagt ihnen jetzt noch mal einmal mehr, liebe Leute, ihr habt es nicht begriffen. Ihr checkt nicht, um was es geht bei diesem Zeichen. Ihr habt das Gefühl, nur weil ihr ein bisschen Brot gegessen habt, dass ihr sie jetzt verstanden habt, dass ihr jetzt zu der Erkenntnis gekommen seid, um die das eigentlich geht, gell? Also normalerweise funktioniert das ja. Wenn es einer nicht begreift, gibst du ihm mal ein bisschen zu essen und dann hat er das Gefühl, du sagst den Messias. Normalerweise klappt das so, aber nicht in unserer Situation. Das, was wirklich zu verstehen gilt, haben die Menschen nicht begriffen. Und falls es da noch irgendwelche Fragezeichen gibt, ob sie es begriffen haben oder nicht, musst du mal die nächsten Verse lesen. Und also ich muss ehrlich sein mit euch, wenn ich das lese, die Bibelstelle, dann macht das tatsächlich emotionale Reaktionen in mir. Also wenn ich die Verse lese, werde ich wirklich so ein bisschen hässig. Komm, wir lesen es zusammen. Vielleicht geht es dir ja auch so, oder du verstehst dann vielleicht, wieso, dass man hässig werden könnte. Weil das ist jetzt nämlich die Antwort von dieser Menschenmenge, womit Jesus unterwegs ist. Die sagen jetzt Folgendes. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder, andere Übersetzungen sagen da, Zeichen sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Und du denkst einfach, liebe Leute, wo sind ihr gewesen? Die letzte, das ist die gleiche Gruppe von Menschen, die mit Jesus am anderen Ufer war vom Teich, wo er Brot nimmt, wo mehr und mehr und mehr wird. Sie sind übrigens an dem Ort gewesen, weil Jesus vorher Kranke geheilt hat. Ah ja, Dämonen hat er auch noch austrieben. Und sie sind sogar dabei gewesen, wo er Wasser zu Wein gemacht hat. Also, und jetzt stehen die Leute da, die gleichen Leute, die vorher gesagt haben, ah wow, schau mal das Wunder, das ist der Messias. Die gleichen Leute sagen jetzt zu Jesus, wie wär's, wenn du tatsächlich das Gefühl hast, wir würden dir einfach so glauben, dass du der Messias bist. Wie wär's, du würdest mal ein Wunder tun für uns. Und du denkst einfach, ah, was muss denn sein? Was stellt ihr euch vor? Wie könnt ihr Zeugen von Wunder nach Wunder nach Wunder zu Jesus kommen und ihm sagen, wenn du wirklich der Messias bist, dann mach mal ein Zeichen. Und sie haben sogar noch eine Idee, was das Zeichen könnte sein, oder? Sie sind immerhin so fern und haben einen Vorschlag, was Jesus dann sollte machen, oder? Es ist ja nicht so, als hätte es keine kreativen Gedanken. Also sie haben einen Vorschlag. Und ihr Vorschlag ist nämlich folgender. Damals, in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Also quasi Jesus, wie wär's? Wir haben ja einen Vorschlag, oder? Es ist ja nicht so, als hätten wir keine kreativen Gedanken. Was für ein Wunder wir dann gerne würden sehen. Wir würden gerne das sehen. Wie wär's, du würdest wie der Mose mal für 40 Jahre lang Brot vom Himmel regnen lassen? Es war ja cool gewesen, dass du einfach so Brot vermehrt hast aus nichts, wo eigentlich ja das Gleiche ist. Aber wir hätten gerne trotzdem, dass du Brot vom Himmel regnen lassen für 40 Jahre. Und da müssen wir kurz erklären, wieso, dass sie den Gedanken oder wieso, dass sie auf die Idee kommen, dass er das machen sollte. Es ist ja so, vielleicht weisst du das ja schon, dass wo Jesus auf die Welt gekommen ist, die Juden haben einen Messias erwartet. Also die messianische Erwartung ist sehr präsent gewesen. Und die Juden haben auch klare Vorstellungen gehabt, was der Messias sollte sein, was er sollte machen und was alles muss passieren, zum Beweisen, dass der, der jetzt da ist, tatsächlich der Messias ist. Etwas von dem, was du vielleicht schon kennst, ist die Erwartung, dass wenn der Messias kommt, dass er das Volk Israel wieder wird etablieren als Nation. Quasi, also klarer Fall, im Moment sind Trümmer da, die beherrschen uns, wenn der Messias kommt, ist ja logisch, der Messias wird kommen und die rausbauten. Also die müssen gehen. Wir werden wieder unser souveränes Königreich haben und der Messias wird der König sein. Eine von diesen Erwartungen. Eine andere populäre Erwartung oder Vorstellung war, dass Jesus wird quasi die Rolle von Moses erfüllen. Neben der Rolle vom Elia. Das sind die zwei grossen, wichtigen Personen aus dem Alten Testament. Und sie haben gedacht, wenn der Messias kommt, wird er klar wieder so ein Moses-Typ sein. Und es hat Leute gegeben, die haben wirklich erwartet, dass wenn der Messias kommt, dass es wie dazumal wieder 40 Jahre lang wird Manna vom Himmel regnen. Also es ist verlinkt mit einer messianischen Erwartung. Es war ja nicht einfach nur so eine Jux-Idee, die sie hatten, sondern sie hatten schon einen Grund, wieso sie das Gefühl hatten, Jesus müsste jetzt genau so machen. Und Jesus erfüllt die Erwartung sogar. Und zwar noch viel besser, als Moses je hätte können, was ja klar wird in dem Gespräch. Jesus macht so klar, schau, Moses war einfach ein Diener gewesen. Er ist gebraucht worden von Gott. Ich bin Gott. Ich bin wie das Manna, das gekommen ist vom Himmel. Und weisst du was? Nach 40 Jahren ist mit mir nicht fertig. Wo es auf Kanaan gegangen ist, einen Tag später, hat es kein Manna mehr gegeben vom Himmel. Mit mir hört es nie auf. Ich bin das Manna, wo dich satt macht, bis in alle Ewigkeiten. Seine Antwort auf den Punkt oder auf die Frage, hey, könntest du nicht Manna vom Himmel regnen lassen, ist folgendes, in Johannes 6, 48 bis 51. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Hey, was für ein mega genialer Punkt macht Jesus da auf die Frage, auf die Bitte, hey, könntest du nicht bitte Mana vom Himmel regnen lassen, dass wir satt sind für die nächsten 40 Jahre? Jesus sagt ganz deutlich und klar, schau mal, die Menschen sind zwar satt geworden für 40 Jahre, aber nachher haben sie erstens wieder Hunger gehabt, weil sie auf Kanaan über den Fluss hineingegangen sind und zweitens, die sind alle gestorben. Was ihr heute von mir bekommt, ist noch so viel besser, ist noch so viel schönere, krassere, stärkere Zeichen. Ich werde mein eigenes Leben geben, mein Leib wird zerbrochen werden, auf das du darfst satt werden. Und zwar so satt, wie du dir es gar nicht vorstellen kannst, wo viel weiter und viel tiefer geht, als deine natürlichen Bedürfnisse ihr könntet. Ich werde deine inneren Bedürfnisse, deine Seele, werde ich satt machen. Das Loch, das du in dir innen empfindest und vielleicht fragst, ist das gewesen? Ich habe alles, ich habe Essen, ich habe Haus, ich habe Familie, ich habe alles und trotzdem ist in mir innen die Leere, der Hunger nach mehr. Und Jesus sagt, ich bin das Mana, wo dir Bedürfnis stellt. Ich bin noch so viel mehr, als ihr euch je könntet vorstellen. Vergesst mal Mana in der Wüste. Ich bin das wirkliche, das wahre Brot, das deinen Hunger stillt auf immer und ewig. Du wirst nicht mehr sterben, verstehst du? Das Volk Israel war. Die sind alle gestorben. Wenn du von dem Brot isst, von dem, was ich dir heute möchte geben, mit dem Zeichen, das ich da habe, möchte ich, dass du verstehst. Ich bin das Brot, das für dich gehst, wo du ewig leben. Dann iss von meinem Leib. Menschen haben das in dem Moment dann nicht verstanden. Nicht einmal seine eigenen Jünger haben es verstanden. Ich glaube, das ist in der Retroperspektive eine mega geniale Erkenntnis geworden. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist und sein Leib, das Brot, gebrochen wird. Und als er wieder auferstanden ist, haben die Menschen in der Retroperspektive verstanden, was das Zeichen bedeutet hat. Hey, ich habe noch eine Frage. Jesus ist das Brot vom Leben. Wer ist eigentlich der Held in dieser Geschichte von der Speisung von der 5000. Mein Jesus ist natürlich immer die richtige Antwort, gell? Das lernst du im ersten Jahr Bibelschule. Wenn du die Frage nicht weißt, dann ist einfach Jesus. Die Chance ist ziemlich hoch, dass die richtige Antwort ist, gell? Aber man sagt, Jesus, genau, korrekt. Aber wer könnte noch der Held sein, außer Jesus, in dieser Geschichte? Ich glaube, der Held von unserer Geschichte ist der kleine Bub. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Ich glaube, der Bub ist der Held von dieser Geschichte, von der Speisung der 5000. Ich glaube, es ist nicht Zufall, dass es ein Bub ist, ein Kind. Jesus selber sagt, wer nicht glaubt wie ein Kind, kann nicht in mein neues Königreich hineinkommen. Und da findest du in dieser Geschichte einen Bub, wo das, was er hat, 5 Gerstenbrot und 2 Fische, musst du wissen, das ist arme Menschen ihres Essen. Arme Menschen essen Gerstenbrot. Die nicht viel zu essen haben, die nicht viel Geld haben, die können sich Gerstenbrot leisten. Das war ein armer Bub, wahrscheinlich. Ein Fischerbub, der Fisch hatte und Brot hat gerade das Essentielle, das man braucht, um zu überleben. Und da ist der Bub. Und ich glaube, er war auch nicht der Einzige, so nebenbei mal bemerkt, in dieser Gruppe von Menschen, die irgendetwas Essbares dabei hatten. Und weisst du, ich glaube, dem Bub war schon auch klar gewesen, okay, 5 Brot, 2 Fisch, 5000 Männer, das geht nicht so auf. Ich denke, da gewisse Kleingruppen, das würde nie zu herlangen, gell? Würde vielleicht einer satt werden von dem. Und trotzdem nimmt er das, was er hat, weil er verstanden hat, da ist einer, der ist anders als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Und wer weiß, was passiert, wenn ich mein Normales, das ich habe, dem Menschen bringe. Ich glaube, der Bub hat dort schon verstanden. Danke vielmals. Hat dort schon verstanden und begriffen, was andere noch nicht begriffen und verstanden haben. Dass der, der da steht, mit dem Messias ist. Und er nimmt, was er hat und bringt es zu Jesus. Meine Frage für dich heute ist, was kannst du Jesus bringen? Was ist es, was du hast? Wo du im Wissen und Vertrauen, dass Jesus wirklich ist, was er sagt und dass er tut, was er sagt. Was kannst du ihm bringen? Ist es eine Stunde in deiner Woche? Ist es der Zehnte von deinem Einkommen? Ist es Beziehungen mit deinen Nachbarn? Was ist es? Etwas ganz Normales. Es muss nicht einmal etwas Spezielles sein. Aber was ist es, was du hast, wo du Jesus kannst bringen? Weil ich glaube nämlich, Jesus würde es gerne nehmen. Und er würde dich gerne in seiner Geschichte involvieren. Verstehst du? Das ist die Schönheit von diesem Wunder. Jesus hat einfach können den Himmel auftun und Brot vom Himmel fallen lassen. Klar, kein Thema. Er konnte die Schleusen auftun und es wäre einfach so runtergeregnet. Vielleicht hat es die richtigen Leute dann gerade noch getroffen. Es wäre noch so ein schöner Nebeneffekt gewesen. Aber nein, er hat Menschen involviert, die dort gewesen sind. Hey, Philippus, wo können wir da Brot herbekommen? Ich glaube, der Philippus hat die Lektion sein Leben lang nie mehr vergessen. Mama mia, das nächste Mal, wenn ich irgendetwas brauche, frage ich zuerst mal Jesus, bevor ich irgendwie probiere, mit dem Geld, das ich habe, irgendwo her irgendetwas zusammenzukratzen. Ich glaube, die Lektion hat er gelernt. Der Bub, der sein Ding gebracht hat, das, was er hatte, ist gebraucht worden in dieser Geschichte von Jesus. Die Jünger sind dazu aufgefordert worden, Teil zu sein von dem, was Jesus am Machen war. Er hat gesagt, hey, ihr geht und schaut, dass die Leute her sitzen. Ihr Jünger geht und tünt die Überreste zusammensammeln. Ihr sind Teil von dem, was ich da mache. Du kannst Teil sein von dem, was Jesus in unserer Region machen möchte. Wenn du das nimmst, was du hast und ihm bringst, im Vertrauen darauf, dass Jesus Messias ist und dass er das nimmt und vermehrt. Dass er aus dem, was du hast, noch so viel mehr kann machen. Also bist du bereit, Jesus das zu geben, was du hast, auf das er es kann nehmen und das damit machen, was er machen möchte. Er wird dich gerne in seine Geschichte involvieren, die er möchte schreiben hier in unserer Region. Wir haben vorher davon geredet, dass Jesus den Hunger stillt, der nichts anderes stillen kann. Und vielleicht bist du jetzt am Zuschauen und merkst, den Hunger, der gibt es Realität, der ist real in meinem Leben. Du hast zwar irgendwie alles, was du könntest brauchen und wollen, aber der Hunger ist trotzdem da. Das Wissen, dass es mehr muss sein als das, was du hast, dass es noch mehr gibt als das, was du im Moment bist. Und ich glaube, das ist absolut wahr. Jesus ist die Antwort. Er ist das Brot, die Nahrung, wo der Hunger kann stillen. Er ist es, wo deine Seele kann satt machen. Er ist es, wo dein Leben ewig wird weitergehen lassen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du das Angebot von Jesus in deinem Leben jemals angenommen? Ich möchte schnell 2-3 Minuten Zeit nehmen und erklären, was das bedeutet, ganz genau, ein Leben mit Jesus leben. Das Brot zu essen, das dich satt macht und das deine Verlangen und Bedürfnisse stillt. Viel besser als jedes Brot auf dieser Welt, das je könnte. Schau, die Realität ist folgendes. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat sein Leib gebrochen für dich und mich. Aber vom Anfang an, das war nötig, weil wir Menschen nicht so gelebt haben, wie wir eigentlich hätten sollen. Verstehst du, Gott hat dich gemacht. Er hat dich gut gemacht. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Er liebt dich von ganzem Herzen. Aber wir Menschen haben selber gedacht, dass wir es besser wissen. Dass wir besser wissen, wie man den Hunger stillen kann. Dass wir genau verstehen, was wir brauchen. Und bleib du mal, wo du bist, Gott. Ich mache mein Ding. Ich tue meinen Hunger stillen. Nur, dass wir dann später gemerkt haben, dass das nicht funktioniert. Das ist, was die Bibel Sünde nennt. Und du musst nur wissen, das ist etwas, was dich trennt. Von Gott, wenn du das Gefühl hast, du wüsstest es besser. Das ist einfach Trennung zwischen dir und Gott. Und es wird dich immer suchend, in einem suchenden Status bleiben lassen. Und Jesus hat das Problem gesehen. Darum ist er auf die Welt gekommen und hat sein Leib gebrochen, hergegeben, die Strafe zahlt, die Brücke überbauen, dass du wieder kannst zurück zum Vater kommen. Und alles, was du heute musst machen, ist die Vergebung von Jesus Christus annehmen. Ihn in dein Leben hineinlassen und ihm sagen, Jesus, ich habe es selber probiert, es geht nicht. Ich vertraue dir, ich gebe dir mein Leben hin, komm du und still du meinen Hunger in meinem Leben. Nimm du meine eigenen Versuche, meine Fehler, die ich gemacht habe, weg. Ich glaube, dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du das Brot bist, das satt macht. Weil du gestorben bist am Kreuz. Weil du verstanden bist. Wenn du das annehmen willst, heute Morgen, dann musst du nur dich entscheiden für Jesus. Und wir machen es jetzt so, ich tue ein Gebet vorbeten und du darfst dort, wo du bist, daheim mitbeten. Wenn du zum allerersten Mal die Entscheidung möchtest treffen, dann ist das für dich jetzt eine Einladung, das Gebet zu beten. Ich tue es vorbeten und du darfst, wo du bist, mitbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du meinen Hunger stillen willst. Und ich erkenne, dass ich das selber nicht kann. Ich bitte dich, vergib du mir meine Fehler. Für alles das, was ich selber probiert habe und es nicht funktioniert hat. Wo ich gegen deinen Plan verstoßen habe. Ich möchte heute deine Vergebung annehmen, Jesus. Ich sage, dass ich mein Leben dir hingebe. Amen. Amen, Amen und Amen. Hey, so gut, wenn du das Gebet heute zum ersten Mal gebetet hast, dann bist du herzlich willkommen in Jesus' genialer Familie. Und ich möchte dich bitten, wir haben auch unterhalb von diesem YouTube-Video gibt's einen Link mit einem simplen Kontaktformular. Ich fände es mega cool. Wenn das wirklich das erste Mal war, wo du das Gebet gebetet hast, füll doch das aus, dass wir Kontakt mit dir aufnehmen können. Weil es gibt noch so viel mehr, wo du kannst wissen und lernen über den Jesus. Also wenn das dein erstes Mal war, wo du das gebetet hast, dann füll doch das Formular auf und tritt in Kontakt mit uns, dass wir dir weiterhelfen können und dass wir uns auch mit dir zusammen freuen können. Ist das okay? Ich würde mich freuen, wenn du das machen willst. Hey, wie Sabrina in der Einleitung schon gesagt hat, das ist eine Predigt, wo du kein Abendmahl, wo du das Abendmahl nicht kannst machen. Also das musst du machen, das Abendmahl. Und darum, wenn du jetzt nicht bereit bist, kein Problem, musst du schnell Pause machen. Geh schnell in deine Küche, such Zeugs zusammen, die funktionieren als Abendmahl. Irgendetwas Brotiges und irgendetwas Flüssiges. Weil es geht heute ums Zeichen. Also wenn du nicht Brot hast und wenn es nicht Traubensaft ist, wo du daheim hast, du darfst trotzdem das holen, was du hast. Es geht ums Zeichen und Symbolik dahinter. Ich möchte vorlesen aus dem Lukas 22, wo Jesus Folgendes sagt. Wo wir Folgendes geschrieben haben. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Jesus, wir danken dir für dein Leib, das du für uns hingegeben hast. Danke vielmals, hast du ihn gebrochen für uns. Merci vielmals, dürfen wir das jetzt einfach in Erinnerung an dich auch brechen. Als Zeichen, für was du da hast für uns, brechen wir das jetzt und wir nehmen es ein. Im Wissen, dass du dich für uns hingegeben hast. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir dürfen den Kelch nehmen, wissen, dass das Jesus sein Blut symbolisiert. Dass es ein Zeichen ist, was Jesus da hat für uns. Wir wollen es einnehmen, im Wissen, dass das einen neuen Bund garantiert für dich und mich. Dass unsere Schuld wahrhaftig vergeben ist. Danke, Jesus, hast du alles da, was es zu tun gibt. Dass für uns nichts übrig bleibt, als Danke dir zu sagen, zu dir zu kommen und anzunehmen, was du für uns schenkst, was du bereitwillig da hast. Und wir nehmen jetzt den Kelch und wir nehmen es ein, im Wissen, dass der neue Bund besiegelt ist. Bevor wir jetzt einsteigen in eine Zeit vom Lobpreis, haben wir noch etwas Spezielles für euch vorbereitet, respektive Silvana hat etwas Spezielles vorbereitet. Ein Spoken Word, also kreative Art und Weise, um nochmal über die Serie nachzudenken. Darf ich dich gerne einladen, komm doch vor.
Immer mehr sehen und zu glauben. Du vertraust aber nur auf deine Augen, sein sehnliches Rufen schiebst du beiseite und gehst weiter, weil es nicht deiner Erwartung entspricht. Du hältst dir die Hände vors Gesicht und sagst, ey Gott, ich sehe dich nicht. Vielleicht bemühst du dich, von seinen Taten immer mehr zu sehen, doch du gibst deinem Gott keine Beachtung mehr. Du lässt den König stehen, anstatt zu bleiben, willst du gehen. Siehst die leere Weite, doch die zierliche Blume im Sande vor dir verwelkt, weil du dem Samen des Glaubens in dir keine Achtung schenkst, ihn versteckst und nicht am Leben behältst, ihn nur dann tränkst, wenn dein Empfinden ein Wunder erkennt. Den Grundriss hinter der Fassade begreifst du nicht und verpasst, was dir das Öffnen der Glaubensaugen für Wunder verspricht. Denn der Herr muss sich dir nicht beweisen, dich mit Wundern bespeisen, nur dass du Vertrauen behältst in sein Wort. Denn läuft's mal nicht rund, bist du dann fort? Läufst du nach Ost, Süd, West und Nord? Ich kann dir sagen, der Herr ist nicht dort. Der Gott Jakobs ist nicht im Sturme zu finden, dort, wo das Feuer lodert und die Erde bebt. Er ist El Shaddai, der dich mit fahlendem Atem zum Leben bewegt. Er ist dein Freund, der dir beisteht in kalten Tagen, bei all deinen Plagen den Sieg erhaben trägt. Aber der Vater, der selbst die Weisheit ist und dir Zukunft verspricht, der Herr über Quantität und Naturgewalten, der dein Herz gestaltet, der Gott, welcher der Welten Meere spaltet, die Menge von Brot und Fisch verwaltet, Wasser zu Wein verwandelt. Dein Richter, bei deinem Sünde und Sünde gleich viel wiegt, das aber nicht wichtig ist, weil er gerecht vergibt und Vergebung spricht. Die Naturgesetze unterbricht, den Jüngern, dir, vom Wasser aus Mut zuspricht. Denn er ist gegenwärtig, nie vergehend. Er ist mit dir bis ins Ziel Renner, für dich Brenner. So grenzenlos, voller Liebe und Gunst, der dir mit göttlicher Kunst deine Zukunft malt, mit Farbe, Liebe und Zuversicht nicht spart. Dein Wunderrat, der Gott Zebaut, der Herrscher, dem alles gehorcht. Herr, mein Gott, du bist so einzigartig, hast so viele Wunder getan, alles sorgfältig geplant, wollte ich das schildern und beschreiben. Niemals kämpfte ich zu einem Ende. Dann meiner Vorstellungskraft würde scheitern an Wänden, die verenden unter dem Himmelszelt. Die Sterne, die da prangen, von dir gezählt, spezifisch auserwählt, so wie jeder einzelne von uns. Perfekt gemacht, alles überdacht, deine Erlösung ist vollbracht. Adonai, El Shaddai, Yahweh Elohim, dir mein Lobpreis gebührt. Für immer erhoben, gelobet seist du in Ewigkeit, du, der bestehen bleibt mit deiner außergewöhnlichen königlichen Schönheit.